Deutschlandfunk zur Diskussion.
Zündelnder Präsident, brennende Straßen. Die USA zwischen Trump und Alltagsrassismus. Die Diskussionsleitung hat Markus Pindur.
Die USA durchleben im Moment eine turbulente und nicht ungefährliche Phase ihrer gut 230-jährigen Geschichte. Die größte Pandemie seit der spanischen Grippe 1918-19, die tiefste Rezession seit den 1930er Jahren und die größten Bürgerrechtsdemonstrationen seit 1968. Der qualvolle Tod des George Floyd hat viele aufgerüttelt und empört. Der Polizist, der mit einer abstoßenden Lässigkeit den 46-jährigen Schwarzen umgebracht hat, indem er minutenlang auf dessen Hals kniete, ist zwar des Mordes angeklagt, aber das reicht vielen nicht aus. Sie wollen ein Ende der Polizeibrutalität und des systemischen Rassismus bei den amerikanischen Polizeibehörden. In die Proteste mischen sich auch Chaoten und Extremisten. Seit einer Woche gibt es neben friedlichen Demonstrationen auch Gewalt und Plünderungen. Präsident Trump nutzt die Gelegenheit, um sich als Law and Order Mann zu präsentieren und gießt Öl ins Feuer, anstatt die Wellen zu glätten. Das ist unser Thema heute. Im Studio begrüßt Sie Markus Pindur. Und ich begrüße jetzt Katja Ridderbusch. Sie ist freie Korrespondentin in den USA und zwar in der Bürgerrechtshauptstadt Atlanta in Georgia.
Hallo nach Berlin.
Ich begrüße auch Constanze Stelzenmüller in den USA, Senior Fellow am Think Tank Brookings Institution. Sie ist zugeschaltet aus Washington D.C.
Guten Morgen aus Washington.
Und hier im Studio ist Johannes Farwig, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Halle-Wittenberg.
Guten Tag in die Runde.
Und dann begrüße ich noch Dominik Wullers. Er ist Mitbegründer eines Vereins von Soldaten mit Migrationshintergrund. Er ist 13 Jahre lang Offizier gewesen und gerade vom Politikstudium aus Harvard, aus den USA, zurückgekehrt. Und er hat einen afrikanischen Vater. Die Hälfte seiner Familie lebt in den USA. Und auch deshalb sind wir an seinen Erfahrungen mit Rassismus interessiert in den USA, aber auch in Deutschland. Ich möchte zu Anfang noch einmal kurz die Tat vergegenwärtigen, die am Anfang eben dieser weitreichenden Proteste stand. Ich würde Sie gerne der Reihe nach fragen, was war denn Ihre erste Reaktion auf das Video, das den Tod von George Floyd zeigte? Katja Ridderbusch.
Ja, Beklemmung. Entsetzen natürlich, das hat sich ja auch erst gab es ja nur die ersten Videobilder, da sind dann immer noch mehrere Perspektiven dazugekommen. Zuletzt, ich glaube gestern oder vorgestern, hat die New York Times einen fast 10-minütigen Zusammenschnitt gebracht. Und natürlich die Erwartung, denn das ist ja nicht der erste Fall von weißer Polizeigewalt, der Amerika erschüttert, auch die Erwartung, dass dann möglicherweise Proteste kommen, gemischt mit der Corona-Krise, die ja bei uns absolut noch nicht vorbei ist. Die Zahlen steigen in einigen Regionen weiter. Wirklich die Erwartung, was kommt da wirklich auf das Land zu? Welche Destabilisierung wird es jetzt noch geben?
Constanze Stelzenmüller, Sie haben das sicher auch gesehen. Wie waren Ihre Gefühle dabei?
Also ich muss gestehen, ich habe es nicht fertig gebracht, mir die ganze Sequenz anzuschauen. Die Bilder haben mir gereicht. Mir hat vor allen Dingen gereicht dieser Blick des weißen Offiziers, der sagte, mir ist es völlig egal, dass meine Kollegen mir hier zuschauen. Ich weiß, dass das, was ich hier tue, für mich straflos, ohne Sanktionen ausgeht. Dafür brauchte man eigentlich nur ein Standbild. Und die Kollegin Frau Ridderbusch hat völlig recht, dass das nur ein Fall von vielen ist. Ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich, dass dieser Fall sozusagen wie das sprichwörtliche Streichholz im Strohballen ist. Das hat eine Wirkung gehabt wie eine angezündete Lunte und jetzt steht das Land politisch in Flammen.
Johannes Farwig, Sie haben das auch gesehen. Was hat das in Ihnen ausgelöst?
Also zunächst einmal schlichtweg Ekel, dann aber auch sofort Mitleid natürlich mit diesem Menschen, aber auch Mitleid mit den USA, mit diesem großartigen Land. Es war ja absehbar, dass so ein Vorfall zu Wirrungen führt. Mich hat das persönlich auch erinnert an den März 1992, mein erstes Erinnern an solche Vorfälle, der Fall Rodney King in Los Angeles, wo ja auch eine massive Erschütterung dann durch die USA ging. Also mir war schon klar, dass das was in Gang setzt, wo nichts Gutes bei rauskommt.
Dominik Wullers, Sie sind gerade aus den USA zurückgekommen. Was hat dieses Video bei Ihnen ausgelöst?
Also meine erste Reaktion war Wut. Meine zweite Reaktion war Angst. Und das kommt sicherlich auch daher, dass ich selber schon in den USA unterwegs war mit Freunden, mit Familie und ein Polizeiwagen vorbeigefahren ist, langsam im Schritttempo uns gemustert hat und es mir kalt den Rücken runtergelaufen ist, weil ich natürlich weiß, nicht aus eigener Erfahrung, aus den Medien, aber auch von meiner Familie, die jetzt immer noch in den USA ist, dass das tatsächlich an der Tagesordnung ist, immer noch und auch im Norden. Und insofern Wut, aber auch Angst. Aber in einem zweiten Schritt, muss ich auch sagen, war ich auch über die deutsche Berichterstattung verärgert.
Können Sie das näher ausführen? Was hat Sie da verärgert?
Also bei mir war das so, ich habe das erste Mal einen Bericht in Deutschland im Heute-Journal gesehen. Klaus Kleber hat moderiert. Und ich muss sagen, es hat bei mir zu großer Verärgerung geführt, weil doch eine gewisse, also im Englischsprachigen würde ich sagen, es war sehr patronizing, also sehr, sehr ein herablassendes Mitleid, als ob die schwarzen Amerikaner jetzt nur darauf gewartet haben, dass Klaus Kleber vom Heute-Journal jetzt bemitleidet und jetzt mal einordnet, was gut und richtig ist. Und dieses deutsche Moralisieren über Dinge in den USA. Wir haben zeitgleich den Jahrestag der Ermordung, der Exekution eines deutschen Politikers durch einen Rechtsextremen. Und die ersten 5 Artikel von Spiegel Online gestern waren alle nur über die USA. Keiner hat über Lübcke mehr gesprochen. Keiner hat mehr über diesen Fall gesprochen. Und das, denke ich, sollte man den Deutschen auch zunehmend ins Stammbuch schreiben. Wir haben einen großen Volkssport, das Moralisieren über andere. Wir haben auch eigene Hausaufgaben.
War Ihnen denn allen klar, Frau Ritterbusch, Sie haben eben gesagt, dass das sei sozusagen für Sie auch das Streichholz gewesen. War das denn klar, dass dieser gewaltsame Tod von George Floyd durch diesen Polizisten das auslösen würde, was es ausgelöst hat?
Ja, ich meine, klar, man kann natürlich nie die Ereignisse vorhersagen. Und ich finde es völlig richtig, gerade als Europäer, ich lebe seit 15 Jahren in den USA, in Atlanta. Trotzdem habe ich natürlich zum Teil, weil ich auch für europäische Medien berichte, immer auch eine deutsche Perspektive, muss man sehr vorsichtig sein mit dem Vorhersagen, mit dem Belehren, mit dem Moralisieren. Da bin ich also sehr einig mit meinem Vorredner. Wir haben ja Vorläufer gehabt für diesen Fall. Dieses war in seiner Beklemmung, es war wirklich schwer anzusehen, hatte natürlich eine ganz besondere Dimension. Es hatte auch eine besondere Dimension in dieser Zeit, die sehr sensibel ist. Also insofern, glaube ich, brauchte es nicht viel, um dann die verschiedenen Elemente zusammenzusetzen und zu wissen, dass da in einer Krise sowieso sich etwas angestaut hat, was dann zur Eruption kommen würde. Und ich glaube, das haben viele in diesem Land erwartet. In verschiedenen Städten ist es dann zu unterschiedlichen Ereignissen gekommen. Aber insgesamt war, glaube ich, die Befürchtung, dass es auch gewaltsam werden könnte, schon sehr früh da.
Frau Stelzenmüller, ging Ihnen das auch so?
Also ich muss sagen, meine Fantasie, obwohl ich seit 5,5 Jahren hier in Washington lebe und die Regierung Trump von Anfang an miterlebt habe, hat nicht ausgereicht, um das Ausmaß der militarisierten Antwort und der Grenzüberschreitung, also ich glaube auch der Verfassungsrechtsüberschreitung, mir vorzustellen, die in den letzten 2-3 Tagen passiert sind. Aber wenn man hier lebt, dann hat man jetzt gerade 10 Wochen Corona-Krise hinter sich, mehr als 100.000 Tote. Wir wissen von 40 Millionen Arbeitslosen, Arbeitslosenrate von 20%. Und ich lebe in einem historisch schwarzen Viertel in der Mitte von Washington D.C. in Columbia Heights, das so halb gentrifiziert ist. Also hier mal bürgerlich, da mal nicht so. Hier wohnen Schwarze, Weiße und Hispanics und Asiaten. Und ich sehe, wie es den Leuten geht. Und da war nicht viel notwendig, um die Leute auf die Barrikaden zu bringen. Aber was mich beeindruckt und auch ehrlich gesagt persönlich sehr freut, ist, dass ich sehe, wie viel Weiße und bürgerliche Weiße, alt und jung, bei diesen Protesten mit dabei sind. Dazu sind teilweise auch meine Kollegen und Freunde, die in einem früheren Leben, sagen wir, Abteilungsleiter in großen Washingtoner Ministerien waren. Das beeindruckt mich sehr. Und das ist anders als früher.
Sie haben das eben erwähnt, die Militarisierung der Antwort, die Trump vorgeschlagen hat. Tausende und Abertausende von Soldaten wolle er in die Bundesstaaten schicken, um die Ordnung wiederherzustellen. Zunächst mal die Frage, Sie haben ja das Verfassungsrecht auch angesprochen. Kann er das überhaupt rechtlich? Wie ist das geregelt?
Also meine Juristenkollegen bei Brookings haben das diskutiert. Das ist umstritten. Die Basis dafür wäre der Insurrection Act, ein Gesetz von 1807, das naturgemäß selten angewendet worden ist. Zum letzten Mal von George Bush, glaube ich, im Zusammenhang mit Plünderung nach dem Hurrikan Katrina. Also ich sag mal vereinfacht und zugespitzt, es ist nicht evident, dass Trumps Handlungen prima facie verfassungswidrig sind. Er hat relativ breite Autorität und er hat sie insbesondere in Washington, der Bundesstaat. Deshalb nutzt er diese Kulisse für seine Zwecke. Er will ja nicht nur weiter polarisieren im Vorfeld der Wahl, sondern er will ablenken von seinem Versagen beim Management der Krise und seinen schlechten Umfragenwerten. Aber die Reaktionen von Berufsoffizieren und von Mitgliedern des Sicherheitsestablishment in den letzten beiden Tagen, teilweise in Kolumnen an Zeitungen, also Rücktrittsbriefen, die dann an Zeitungen geschickt werden, zeigen, dass dieses als regelwidrig, als Normüberschreitung empfunden wird.
Das ist ja öfters mit der Trump-Administration so. Johannes Farwig nickt hier die ganze Zeit zustimmend. Sie sehen das ähnlich.
Ja, ich glaube, wir sollten daraus jetzt nicht eine rechtliche Frage machen, sondern das politisch bewerten. Und ich würde es so bewerten, Trump braucht geradezu den Ausnahmezustand. Er ist ein Politiker, der aufblüht gewissermaßen, wenn so eine Situation da ist. Und das wird er jetzt kalt und schamlos nutzen. Und er wird das rechtlich und politisch bis an die Grenzen spielen. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil Sie haben es ja schon in Ihrer Anmoderation gesagt, wir haben sowas wie einen perfekten Sturm im Moment. Fehlt nur noch eine große außenpolitische Krise, um das noch zu toppen. Die USA ist wirklich, glaube ich, ein zerrissenes Land. Sie fallen international aus als Ordnungsmacht, sind jetzt im Inneren zerrissen wie seit einer Generation eigentlich nicht mehr. Und das ist schon eine sehr, sehr traurige und tragische Botschaft. Und meine Sorge ist, dass das jetzt bis zum Wahlkampf sich noch weiter zuspitzt und polarisiert, eben weil Trump so ein Typ ist, der davon lebt. Man kann eigentlich sagen, er erntet gewissermaßen, was er nicht gesät hat, aber gut gedüngt hat. Und er wird täglich weiter daran düngen, weil er in seinem Kalkül, glaube ich, davon ausgeht, dass ihm das nützt, wenn er sich als Law-and-Order-Politiker generiert. Ich hoffe, dass das nicht aufgeht, aber sicher bin ich mir nicht.
Es ist ja bemerkenswert, wie wenig dieser Präsident in der Lage zu sein scheint oder das überhaupt nicht zu wollen, scheint das Land zu einen und auch Empathie einfach zu zeigen mit den Opfern. Das war so ein Proforma-Tweet, den er da rausgehauen hat. Und selbst die Eltern des Opfers beklagten sich, der habe zwar angerufen, aber er habe den Vater von George Floyd überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Das ist ja einigermaßen als Psychogramm schon erschreckend. Frau Ritterbusch, Sie leben in der Hauptstadt, in der Bürgerrechtshauptstadt sozusagen, in Atlanta. Sie haben eine sehr couragierte Bürgermeisterin dort. Wie wird das bei Ihnen aufgenommen?
Überall im Land, denke ich, sind die Reaktionen ähnlich entsprechend der politischen Linien. Was aber speziell in Georgia und in Atlanta, Sie sagen, Wiege und Heimat der Bürgerrechtsbewegung, etwas anders ist, ist, dass die Empörung und auch der Schock über diese gewaltsamen Ausbrüche, nicht die Tatsache, dass es zu Demonstrationen gab, sondern über diese Gewalt größer war, vielleicht als anderswo, denn Gewalt hat eben hier nicht unbedingt Tradition. Sie sagten schon, da ist natürlich, Atlanta ist Wiege und Heimat der Bürgerrechtsbewegung. Martin Luther King ist hier geboren und begraben. Der Protest der Bürgerrechtsbewegung war straff organisiert und gewaltfrei. Hinzu kommt aber noch ein weiteres Element, das, mit dem sich Atlanta selbst immer sehr rühmt, eine Stadt zu sein, die sehr pragmatisch mit Rassenkonflikten umgeht. Also das Motto ist, a city that's too busy to hate.
Reden wir weiter nochmal über die Rolle von Donald Trump und dieses beständige Öl ins Feuer gießen. Herr Wohlers, Sie waren ja jetzt 2 Jahre in den USA. Sie waren aber in einem, sag ich mal, einem sehr liberalen Umfeld. Die Harvard-Universität ist das ja so. Wie wurde diese Präsidentschaft dort wahrgenommen?
Also man muss dazu sagen, ich bin natürlich gekommen, nachdem er schon ins Amt gewählt war, aber die Schockwellen waren immer noch zu spüren. Man war sichtlich bemüht, an der Kennedy School, was sozusagen die Einrichtung für politische Handlungsträger ist, wirklich sichtlich bemüht, auch Republikaner dahin zu bringen als Dozenten und aus der Praxis Sprechende. Was mir aber sehr stark aufgefallen ist, ist, dass diese Polarisierung nicht nur nach rechts, sondern auch nach links wirkt. Und das meine ich gar nicht im Sinne von klarer politischer Ausrichtung hinsichtlich eines Sozialismus, sondern diese Melange an verschiedenen Interessen, die man natürlich auch im europäischen Linken sieht, also auch das Vertreten von Minderheiten. Und das war schon so zu merken, so eine sehr aufgeheizte Stimmung, und die ist jetzt natürlich auch explodiert im Moment. Also ich bin auch in verschiedenen Gruppen da, wo ich das noch merke. Und es war schon so sehr in den Vorlesungen auch, dass man selbst unter den Gegebenheiten der akademischen Freiheit es Leute gab, die leicht abweichende Meinungen äußerten und dann schon massiv angegangen wurden. Das heißt, diese Polarisierung ist, denke ich, in beiden Bereichen aufgetreten. Und man muss sich fragen, das habe ich mich gefragt in meiner Zeit da, woher kommt das? Das Ganze hat natürlich strukturelle Gründe und das kann man sich vielleicht in Deutschland gar nicht so sehr vorstellen. Das ist in den USA dezidiert ein Rassismus, der wirklich auch noch an die Existenz von Menschenrassen glaubt. Menschenrassen, die verschiedenwertig sind, wo Schwarze minderwertig sind. Der ist wirklich tatsächlich noch existent in den USA und der ist gewachsen. Es gab verschiedene, natürlich jeder kennt Martin Luther King, Civil Rights Act 64, Voting Rights Act 65, da ist viel passiert auf der legalen Schiene. Aber so dieses Gefühl, das Gefühl, dass Schwarze minderwertig sind, das hat man nicht ausgemerzt und das kommt jetzt zurück.
Sie sprechen da etwas an, was auch Lyndon B. Johnson schon 1968, als die großen Unruhen in den USA waren, angesprochen hat. Er hat gesagt, eine Kollegin hat mich gestern auf das Zitat aufmerksam gemacht, er hat gesagt, wenn du 300 Jahre lang einem Mann auf dem Hals stehst und du lässt dann los, dann steht er auf und wird dich niederschlagen. Also diese Geschichte ist ja schon sehr viel älter und offensichtlich hat sie sehr viel tiefere Wurzeln, dieser Rassismus. Und es ist eben ein tiefes historisches Erbe. Wenn man aber mit Bürgerrechtlern der 60er Jahre spricht, ich habe das getan in meiner Zeit als Korrespondent in Montgomery, Alabama, und wenn man da mit denen spricht und sagen die alle, es hat große Fortschritte gegeben in den letzten 50 Jahren. Ich bin mit meinem Leben viel zufriedener, als ich es vor 50 Jahren hätte sein können. Also sehen wir da immer nur, sagen wir mal, das, was nicht funktioniert, oder müssen wir pessimistisch an die Sache rangehen und sagen, es wird sich nie was dran ändern?
Also ich glaube, aus meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, es gibt tatsächlich einen generationellen Unterschied. Und viele, die in den 60ern auf den Straßen waren, haben halt noch einen anderen Status quo kennengelernt, als sie selber aufgewachsen sind. Wir sind eine Generation weiter und die Forderungen haben sich weiterentwickelt. Wir haben natürlich ein größeres Nullniveau, von dem aus jetzt Forderungen gestellt werden. Aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, 21% der Weltgefängnisbevölkerung sind in den USA, obwohl nur 5% der Weltbevölkerung Amerikaner sind. Schwarze sind 5-mal so häufig im Gefängnis in den USA, 2,3 Millionen. Insgesamt. Das geht darum, dass jemand, der im Gefängnis war, also vordergründig Schwarze, danach in manchen Staaten nicht mehr wählen darf. Es geht darum, dass die Chancen, eine neue Anstellung zu finden, viel geringer sind. Und dann natürlich die Frage, wo kommt das denn alles her? Da kommen natürlich aus manchen Kreisen solche Vorwürfe, naja, die Schwarzen, die sind genetisch zu dumm, das wird auch immer so bleiben. Aber tatsächlich, strukturell ist es auch so, dass zum Beispiel mit der GI Bill von 1944, die wiederkehrenden Weltkriegsveteranen, da wurden den Weißen großzügige Kredite gegeben, um sie zu reintegrieren. Es wurden die Studiengebühren unterstützt oder gar entlassen. Das galt alles für Schwarze nicht. Es gab das Zoning, wo man gar keine Schwarzen reingelassen hat in Stadtbereiche. Also es gab viele, viele strukturelle Maßnahmen, die zu dem Status quo heute geführt haben. Und ich glaube, es war folgerichtig, dass es irgendwann so kommen musste, dass es nochmal explodiert.
Johannes Farwig.
Also ich meine, der Civil Rights Act sollten wir nicht vergessen. Der ist jetzt gut 50 Jahre erst her. Das ist nicht so lang geschichtlich. Und ich würde auch sagen, seitdem hat sich sicherlich viel getan. Nicht zuletzt der erste schwarze Präsident mit Barack Obama. Und natürlich haben wir in allen westlichen Gesellschaften einen Bodensatz an Rassismus. Alle empirischen Studien sagen, dass es zwischen 10% und 20% ist. Ich vermag nicht zu beurteilen, ob das in den USA deutlich höher ist. Aber es ist ja schon eine interessante Gesellschaft. Auf der einen Seite ein Melting Pot, multikulturell, auf der anderen Seite tief sitzender Rassismus in Teilen der Gesellschaft. Aber ich würde da auch noch mal eine Lanze brechen für die amerikanische Demokratie. Das ist natürlich eine Minderheitenposition. Wir können darüber diskutieren, wie groß die Minderheit ist, und wir sind uns alle sofort einig, dass sie zu groß ist. Aber ich glaube nicht, dass der Rassismus die Mehrheitsmeinung in den USA ist. Die USA ist insofern immer noch ein spannendes Gesellschaftsexperiment und ein tolles politisches System, ein Leuchtfeuer der Freiheit sozusagen. Daran würde ich festhalten, trotz dieser rassistischen Ausfälle. Und besonders schmerzlich wird Trump, glaube ich, jetzt auch, wenn man das mal mit anderen Präsidenten vergleicht. Also Obama hat sich geäußert, aber auch George Bush hat sich geäußert, der davon gesprochen hat, dass Amerika jetzt mal seinen tragischen Fehler ergründen muss und den Rassismus wirklich in seinem Kern angehen muss. Und wenn man die Rede von Bush oder dieses Statement von Bush von gestern liest, dann meint man, da spricht ein schwarzer Menschenrechtsaktivist. Aber es ist der ehemalige Präsident George Bush, der ja auch nicht zimperlich war. Das heißt, ich glaube und hoffe, dass schon jetzt dieser Vorfall wieder mal dazu führt, dass diese Fragen diskutiert werden und am Ende das Land ein Stück besser wird, als wenn sowas nicht passiert wäre. Aber die Hoffnung stirbt da in dem Sinne zuletzt, weil es gab ja schon eine ganze Reihe von solchen Vorfällen in den vergangenen Jahrzehnten, die dann nichts strukturell geändert haben. Insofern muss die USA jetzt wirklich mal neu nachdenken, wie sie damit umgehen wollen.
An dem Punkt würde ich einfach mal kurze eine Klammer aufmachen wollen und darüber reden wollen. Was läuft da schief? Also die meisten sagen, in vielen Polizeien läuft es sehr gut mittlerweile. In vielen, besonders kleinen Polizeien, läuft es nicht besonders gut. Und das ist kommunal strukturiert und das ist das Problem. Es gibt keine generelle Dienstaufsicht. Wäre das eine Möglichkeit, dieses Problem zunächst mal institutionell, konkret anzufassen?
Also die Polizeikultur ist sicherlich in den USA etwas, was man sich nochmal sehr gründlich und auch sehr kritisch ansehen muss. Wir haben in den vergangenen Jahren, glaube ich, eine Militarisierung von Polizeiarbeit. Das hat viele Gründe und Ursachen. Barack Obama hat versucht, da etwas gegenzusteuern. Trump hat diese Sachen dann wieder weggenommen. Das ist ein dickes Brett, was jetzt gebohrt werden muss. Es kann wirklich nicht sein, dass in einem Staat wie die USA man als Bürgerin und Bürger Angst haben muss vor der Polizei, nur weil man eine andere Hautfarbe hat. Das ist und bleibt skandalös und da müssen die Amerikaner sich Gedanken machen, wie sie das ändern wollen. Und da, glaube ich, darf man keinen Stein auf dem anderen lassen. Da muss man sehr gründlich Änderungen herbeiführen.
Halten Sie das für machbar, Frau Ritterbusch, aus Ihrer Erfahrung, dass so etwas gehen könnte? Oder sind dafür die USA nicht doch zu fragmentiert und zu kleinteilig auch im Endeffekt?
Ja, ich glaube, man kann sozusagen von der Bundesebene wirklich nur bestimmte Rahmenbedingungen vorgeben. Wie gesagt, Barack Obama hat ja versucht, nach dem Vorfall mit Eric Garner 2014 eine Reform der Polizeiausbildung in Gang zu setzen. Alles das sind gute Maßnahmen, die durchaus auch von der Zentrale erfolgen können. Aber letztlich sind die USA so zerklüftet. Das Land ist regional, kommunal so unterschiedlich, auch in der demografischen Zusammensetzung. Ja, wenn ich allein schon den Bundesstaat Georgia angucke, die Polizei in Atlanta, in der Hauptstadt, ist sehr stark schwarz orientiert, genauso wie die Stadt. 50-60% Schwarze in der Stadt, das spiegelt sich auch in der Polizei. Traditionell gibt es eine lange Tradition von schwarzen Polizeichefs in Atlanta. Wenn man dann aber in den ländlichen Süden zum Beispiel des Bundesstaates geht, Georgia, haben wir eine große Anzahl von Weißen und auch, wenn man sich die politische Verteilung angeht, eher rechtskonservativ stehenden Weißen. Also damit geht es schon los. Auch selbst innerhalb eines Bundesstaates ist es sehr, sehr verschieden. Deswegen glaube ich, kann man eine wirkliche, auch wirksame Reform nur auf regionaler und kommunaler Ebene angehen.
Bevor wir das weiter ausführen, Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung zur Diskussion. Unser Thema heute: zündelnder Präsident, brennende Straßen, die USA zwischen Trump und Alltagsrassismus. Ich möchte bei diesem Polizeithema bleiben. Frau Ritterbusch, Sie haben die Schwierigkeiten gerade geschildert. Ich möchte mal darauf gehen, ob es was vielleicht doch möglich wäre. Denn wir haben auch gesehen, dass diese Militarisierung der Polizeien sehr zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Man hat schlicht und ergreifend auch viel militärisches Gut an die Polizeien weitergegeben. Waffen, Ausrüstung, Fahrzeuge. Also kann man da nicht doch auch was rückgängig machen?
Ich denke und hoffe schon, und das ist jetzt wieder mal Anlass, darüber nachzudenken, das anders zu machen. Aber es wurde schon gesagt, Polizei ist sozusagen keine Bundesangelegenheit, von kleinen Ausnahmen abgesehen. Und da muss jetzt die Reformbereitschaft aus den einzelnen Bundesstaaten kommen. Aber es ist schon, ich meine, Polizei, auch wie Militär, ist natürlich immer affiner als andere Gesellschaftsgruppen für rassistische und rechtsradikale Umtriebe sozusagen. Und insofern muss man auch wachsamer sein. In Deutschland zum Beispiel ist das auf der Agenda. Bei der Bundeswehr gibt es den militärischen Abschiebedienst, bei den Polizeien gibt es Programme gegen Rechtsextremismus in den einzelnen Reihen und so weiter. Ich kann nicht wirklich beurteilen, wie das in den USA ist, aber offenkundig hat das Ergebnis noch nicht überzeugt. Insofern sollte der Weg jetzt nochmal diskutiert werden.
Das wird in der Tat schwierig, denn dafür sind auch während politische Mehrheiten vonnöten, die es offensichtlich derzeit im Kongress gar nicht gibt. Constanze Schelzen-Müller, sehen Sie das auch so?
Ja, im Kongress gibt es sie natürlich, da gibt es eine demokratische Mehrheit, aber was
im Repräsentantenhaus
hier eine Rolle gespielt hat. Im Repräsentantenhaus, richtig, genau. Aber hier geht's, also das Problem hier ist nicht Bundesgesetze, die dann im Senat gestoppt wurden, das Szenario, das Sie jetzt aufzeigen. Das Problem ist folgendes: Es hat im letzten Jahrzehnt landesweit erhebliche Bemühungen gegeben, Polizeireformen in die Tat umzusetzen. Unter anderem unter der Überschrift Community Policing, also Polizeien, in denen die Gemeinschaften vertreten sind, auch sichtbar vertreten sind, durch die ethnische Zugehörigkeit der Polizisten und durch verbesserte Kommunikation der Polizei mit Minderheitsgemeinden oder Stadtvierteln. Da hat es enorme Aktivitäten gegeben und die sind ganz bewusst und gezielt von der Regierung Trump in den letzten 3,5 Jahren zurückgerollt worden, unter anderem von dem von William Barr geführten Justizministerium. Das heißt, hier hat es viel Fortschritt gegeben und der ist bewusst wieder zerstört worden. Vielleicht ein Wort von Minneapolis, wo George Floyd getötet worden ist. Minneapolis ist eine Stadt, in dem als eigentlich besonders bedächtig und eher liberalen bekannten Staat Minnesota. Es gibt in Amerika das Sprichwort Minnesota nice. Also so sind die Leute angeblich besonders höflich zueinander. Das hier war das Gegenteil von Minnesota Nice. Und in Minneapolis ist es so, dass, wenn Sie sich da die Sozialdaten anschauen, das haben Kollegen neulich in der Kollegenschalte ausführlich erklärt bei uns bei Brookings, ist das Auseinanderfallen der ökonomisch-sozialen Verhältnisse von Schwarzen und Weißen besonders drastisch. Und die Polizei der Stadt Minneapolis stammt nicht aus diesen Vierteln. Sie ist fast ausschließlich weiß. Und es hat wohl auch eine ganze Menge interne Kommunikation gegeben über die Führung der Polizei in Minneapolis, die offensichtlich auch einen gewissen Ruf hat.
Das ist interessant zu sehen. Also da muss jeweils auch in den Bundesstaaten einfach etwas getan werden und drauf geschaut werden. Das scheint offensichtlich bei den Polizeien. Ich möchte jetzt mal den politischen Kontext noch ein bisschen ausleuchten. Trump wollte ja auf dem Hintergrund einer stetigen Konjunktur und auf dem Hintergrund von einer Vollbeschäftigung seine Wiederwahl erreichen. Was bedeuten jetzt diese Unruhen und was bedeutet auch, muss man da in Rechnung stellen, die Corona-Pandemie für seinen Wahlkampf? Herr Wullers, wie haben Sie das beobachtet dort?
Also ich glaube, er selber reitet natürlich sehr auf einer Welle, die von Pippa Norris und Ronald Inglehart als Cultural Backlash bezeichnet wurde, also sozusagen der kulturelle Rückschlag, die starke Liberalisierung, die seit den 90ern eingesetzt hat, nach Fall des Kalten Krieges. Das ist sozusagen das Argument der beiden. Er wird jetzt von der konservativen Mehrheit oder von der schweigenden, von einer großen schweigenden Mehrheit zurückgedrängt, die schrumpft. Darin sind weiße Arbeiter, Gruppen, die in den USA unter demografischem Druck sind, die schlagen jetzt zurück, die wehren sich sozusagen gegen die fortschreitende Liberalisierung. Und man kann das schon auf gewisse Art und Weise erkennen und die haben gute Argumente. Und in diesem Sinne, wenn es so sein sollte, dass die beiden mit ihrer These recht haben, dass es hier um einen kulturellen Rückschlag vernachlässigter Gruppen handelt, die früher mal die Mehrheit gestellt haben in den USA, dann denke ich, muss das nicht zwingend schaden. Denn diese Gruppen zweifeln an den Medien, die sie zu elitär finden häufig, die auch häufig kritisiert werden, was viel Zuspruch findet. Das heißt, also solche Thesen wie Corona sei eine Verschwörung der Chinesen oder aber auch, dass hier tatsächlich in der jetzigen Situation hart gegengehalten werden muss, gegen diese marodierenden Banden, gemeint sind natürlich vordergründig Schwarze, die unterstützen das. Und insofern sieht man zwar in den letzten Daten, Umfragen, so einige Verschiebungen und Verschlechterungen der Werte, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ihm das am Ende nicht doch tatsächlich nützt.
Hm. Was glauben Sie?
Ja, Demokratie ist ein schwieriges Geschäft natürlich. Ich wage da keine Prognose, aber habe schon die Hoffnung, dass eigentlich jetzt diese lange Reihe an Fehltritten international, innenpolitisch, charakterlich, auf allen Ebenen eigentlich hat Trump versagt, dass das in einer Demokratie auch Auswirkungen hat. Und das amerikanische Wahlsystem ist da natürlich komplex. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Ne? Und zumal der Gegenkandidat von Trump, Joe Biden, ist auch in meiner Interpretation jetzt kein Glanzlicht, der sozusagen aus sich heraus Punkte machen würde. Das heißt, wir haben einen schwachen Gegenkandidaten und das spricht dann eher wieder für Trump. Aber ich glaube am Ende doch, dass die amerikanische Bevölkerung erkennt, welch Geisteskind gewissermaßen Trump ist. Das zeigt er jetzt ganz deutlich und er wird das weiter auf die Spitze treiben, weiter polarisieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist dann auch nicht klein, dass die normalen Leute davon zunehmend abgeschreckt und geradezu angewidert sind und dass Trump dann sozusagen aus dem Amt fegt. Und meine Prognose, wir werden es im November sehen, aber wäre, er wird nicht nochmal Präsident.
Schauen wir mal, wie das passiert. Herr Wullers hat das eben ja als einen großen Kulturkampf auch oder den Kontext eines Kulturkampfes entworfen, der dort stattfindet. Könnte Trump diesen Kulturkampf nicht oder muss er ihn nicht sogar motivieren, wenn er nicht seine Basis verärgern will? Frau Stelzenmüller.
Das versucht er ja gerade. Das ist ja sein bewährtes Rückzugs- und Kampfgebiet, wenn er auf anderen verliert. Und Herr Barwick hat ja völlig zu Recht gesagt, er hat versagt auf eigentlich allen Gebieten, auf der Pandemie-Management, Wirtschaftsmanagement, in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und deshalb heizt er jetzt diesen Kulturkampf an. Aber ich finde, dass die Demonstrationen hier gezeigt haben, wie breit die Gegenreaktion ist. Und meine älteren Kollegen, die hier 68 miterlebt haben, sagen, das ist anders als 68. Das ist 68 war es so, dass die Weißen sich aufgeregt haben über Vietnam und Watergate und die Schwarzen sich aufgeregt haben über die Ermordung von Martin Luther King. Und hier stehen Schwarze und Weiße Schulter an Schulter in einer Weise, wie wir dieses Land schon eine ganze Weile nicht erlebt hat. Und vielleicht noch einen kleinen Punkt, der aber durchaus auch vielleicht möglicherweise die Ankündigung einer Trendwende sein könnte. Gestern waren hier Primaries, Wahlen in 8 Staaten, unter anderem in Iowa. Und da hat der inzwischen landesweit bekannte, hochgradig, ekelhaft rassistische Republikaner Steve King seine Nominierung verloren. Der war jahrzehntelang die wichtigste republikanische Figur im Staat Iowa, dessen Zuspruch ein republikanischer Kandidat bekommen musste, um in Iowa zu punkten.
Interessante Beobachtungen. Wir haben eben schon mal Joe Biden angesprochen. Da möchte ich gleich bei Ihnen bleiben. Constanze Stelzenmüller, was hat Joe Biden denn zu bieten?
Also ich glaube, er hat zu bieten Erfahrung und Anstand. Aber ich bin auch der Ansicht, dass Biden ein schwacher Kandidat ist. Er hat erkennbare Schwächen. Dazu gehört sein Alter. Dazu gehört die Tatsache, dass sein ganzes Gebaren, sein Auftreten, sein mangelndes Bewusstsein der veränderten Zeiten eben ihn tatsächlich oft so wirken lässt wie eine politische Figur, die aus der Zeit gefallen ist. Ich habe als Kind hier gelebt, in der ersten Hälfte der 70er Jahre in Washington, weil mein Vater hier auf Posten war. Und Biden ist eine Figur der 70er und 80er. Und es wird sehr darauf ankommen, mit welchen Beratern er sich umgibt. Und ganz entscheidend wird für ihn sein, wen er als Vizepräsidentenkandidaten jetzt wählt, dass diese Entscheidung steht an. Und ich glaube, die landläufige Meinung hier ist, das kann nur eine schwarze Person sein, ein schwarzer Politiker und vielleicht noch besser eine schwarze Politikerin.
Frau Ritterbusch.
Eine sehr qualifizierte Kandidatin.
Ja, Frau Ritterbusch, wir kommen nochmals auf die Vizepräsidentschaftskandidatin, die mögliche, für Joe Biden zu sprechen. Und da kommt jetzt auch die Bürgermeisterin von Atlanta ins Spiel. Keisha Lance Bottoms wird auch als eine mögliche Kandidatin gehandelt.
Das ist richtig. Sie hatte ja auch, hat sehr viel Lob bekommen für ihre Reaktion auf die gewaltsamen Proteste, die hier in der Nacht von Freitag zu Samstag ausgebrochen sind. Sie hat sich ja mit einem sehr emotionalen Appell damals an die Protestanten gerichtet und gesagt, wenn euch an der Stadt liegt, dann geht nach Hause. Und damit steht sie ja in der Tradition der Bürgerrechtskämpfer, die ja den gewaltsamen Widerstand vorangetrieben haben. Das ist aber durchaus in Atlanta und auch unter einigen Demokraten umstritten und auch unter einigen Afroamerikanern umstritten, die einfach sagen, das ist ein pragmatischer Weg, der doch letztlich die tiefen strukturellen Differenzen, den tiefen strukturellen Rassismus überdeckt. Und viele werfen ihr vor, in Atlanta in ihrer Amtszeit nicht genug getan zu haben, um eben diesen systemischen strukturellen Rassismus aufzubrechen. Also sie hat sozusagen ein Momentum bekommen in diesen Demonstrationen. Aber ob das trägt über die nächsten Wochen, das bleibt abzuwarten. Aber sie ist definitiv eine der Kandidatinnen, die diskutiert wird, als mögliche Vizepräsidentschaftskandidatin von Joe Biden. Und er hat sich ja auch sehr lobend über ihre Reaktion geäußert.
Da sind wir bei einem Strukturmerkmal amerikanischer Wahlen. Also die jungen Leute, die dort auf die Straßen gehen, die, die protestieren und die diese Bewegung jetzt da mittragen, finden vieles, was, ich sag mal in Anführungsstrichen, konventionelle Politiker machen, nicht radikal genug. Aber dass die jungen Leute sind nicht die, die mehrheitlich zur Wahl gehen. Zur Wahl gehen ja die Älteren. Ist das nicht ein Riesenproblem für diese Bewegung?
Also das kann ich nur bestätigen, das ist ein Riesenproblem. Dagegen versuchen ja auch, es wird ja immer wieder versucht, diese Protestbewegungen sozusagen zu verbinden mit politisch etablierteren, politisch erfahreneren Kräften, die versuchen, das zu kanalisieren, eben im Hinblick auf die Wahlen, zu sagen, geht wählen. Das war auch ein Appell, den Andrew Young, der damalige frühere Bürgermeister von Atlanta und frühere UN-Botschafter und Weggefährte von Martin Luther King, auch an die Demonstranten gerichtet hat. Die haben gesagt, zerstört nicht, protestiert, ihr habt mehr als guten Grund dazu, aber vor allen Dingen geht wählen. Im November. Und ja, das zeigt, das ist ein riesiges Problem, das eben dann auch politisch zu kanalisieren, diesen Protest und diese Wut und diese Not.
Herr Wullers, Sie waren jetzt viel mit jungen Leuten dort zusammen in Harvard. Nochmal, Harvard ist natürlich eine ganz eigene linke Blase sozusagen. Aber ist es da geht jeder, fast jeder wählen, nehme ich an. Aber wird es da auch debattiert, dass das ein großes Problem immer wieder darstellt, dass also Minderheiten und besonders junge Leute nicht ausreichend wählen gehen?
Ja, natürlich, das ist immer Thema. Und man muss aber vielleicht so sagen, noch dazu sagen, dass die Kennedy School, gerade wo ich war, derart liberal ist, sogar, dass der Club der Republikaner, der Studentenclub der Republikaner, sich gegen Trump ausgesprochen hat. Ich glaube, als einer der einzigen republikanischen Studentenclubs.
Das ist in der Tat bemerkenswert, ja.
Und was ich halt so ein bisschen erlebe, und ich glaube, dass dadurch setzt sich das Ganze auch von dem Civil Rights Movement der 60er Jahre ab, ist, Martin Luther King, zumindest im überwiegenden Teil seiner Arbeit, wollte der Versöhner sein. Narrativ, was auch Barack Obama versucht hat zu bedienen. Und in diesem Narrativ gibt es auch durchaus Kritik an den Schwarzen von Schwarzen, dass gesagt wurde, hey, warum habt ihr dies oder jenes nicht gemacht? Lasst euch nicht so gehen. Nehmt die Angebote auch wahr. Und jetzt im Moment sehen wir nicht so dieses Versöhnende, dass man irgendwie versucht, sich irgendwo in der Mitte zu treffen und zu sagen, wir wollen ein Land sein, der Melting Pot, den Herr Fabik ja vorhin nochmal angesprochen hat, sondern im Moment ist es eher nicht die Reformer in der schwarzen Bewegung, sondern eher die Revolutionäre, die sozusagen wirklich sagen, wir lehnen das ab. Es hat ja die Diskussion über Reparationszahlungen gegeben für die Sklaverei. Müssen die USA den schwarzen Bürgern Reparationszahlungen für die Sklaverei leisten? Da sind viele Wortführer im Moment, die nicht den Ausgleich suchen, sondern tatsächlich den Konflikt. Und da muss man natürlich sehen, ob das möglich ist, mit solchen völlig anderen Kräften jetzt den Ausgleich zu finden.
Ich möchte jetzt zum Schluss unserer Debatte nochmal insbesondere Johannes Farwig und Constanze Stelzenmüller da ansprechen. Die USA werden offensichtlich in der nächsten Zeit sehr mit sich selbst beschäftigt sein. Was heißt das denn für die internationalen Beziehungen, wenn die führende Ordnungsmacht der Welt, die USA, eben auf unbestimmte Zeit jetzt ausfallen als Ordnungsfaktor?
Ja, das heißt überhaupt nichts Gutes. In der internationalen Politik gibt es keine Machthohlräume, sondern wenn sich nicht der eine engagiert, dann engagieren sich andere. Und das ist schon sehr, sehr auffällig, dass in den Gebieten, wo die USA sich zurückziehen, andere das Heft in die Hand nehmen. Das sieht man ganz deutlich etwa im Nahen Osten, wo Russland geradezu eingeladen wurde, da Ordnungsmacht zu werden. Das sieht man auch an der Rolle Chinas. Also da kommt nichts Gutes auf uns zu, wenn das so bleibt, dass die Amerikaner mit sich selbst beschäftigt sind. Die amerikanische Vorstellung von internationaler Politik begrenzt sich wirklich jetzt auf das eigene Territorium in dieser Präsidentschaft und das ist deutlich zu wenig und alle werden einen hohen Preis zahlen und ich habe die Hoffnung, dass ein neuer Präsident ein Stück weit das korrigiert, nicht zurück zu den goldenen Zeiten, aber doch ein Stück weit das korrigiert, weil man eben sieht auch, dass das amerikanischen Interessen massiv schadet, wenn man sich international so desavouiert, wie das unter Trump passiert ist.
Constanze Stelzenmüller, gibt es einen solchen zumindest teilweisen Rückweg zu einem Amerika, das sich in dem Ausmaß als Ordnungsmacht wieder versteht?
Tja, das ist eine für uns sehr wichtige Frage. Also ich bin hier in dem letzten Punkt von Herrn Farwig nicht ganz derselben Meinung. Die Administration Trump macht ja weiter Außen- und Sicherheitspolitik, das aber sehr chaotisch. Sie haben sich aus einem für Europa sehr wichtigen Rüstungskontrollabkommen, dem Open Skies Abkommen, zurückgezogen. Wir haben gesehen den Krach um das G7-Treffen. Trump möchte jetzt Russland wieder aufnehmen. Und als die Kanzlerin daraufhin gesagt hat, also das heißt, das haben eigentlich alle anderen G7-Staaten gesagt, da machen wir nicht mit. Das wird noch jede Menge Komplikationen geben. Es gibt Streit über die Unruhen in Hongkong und den Umgang mit Taiwan. Und in der Tat, im Nahen und Mittleren Osten hat sich Russland wieder als Spieler etabliert in einer Weise, wie es 20 Jahre nicht der Fall war. All das schafft eine enorme Unsicherheit für Europa und fordert uns heraus, strategisch souveräner zu werden, handlungsfähiger zu werden. Ich glaube nicht, dass wir es uns leisten können, uns von Amerika abzukoppeln, aber für den Fall, dass Trump wiedergewählt werden sollte, und das möchte ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht ausschließen, obwohl es immer schwerer ist, sich das vorzustellen angesichts seiner Verfehlungen, müssen wir uns sehr genau überlegen, wie wir uns positionieren. Und ich sitze gerade an einem Text über die außenpolitischen Denker in diesem Land. Also das ist eine sehr komplexe Landschaft, kurz gefasst von Konservativen bis zu Liberalen. Die Konservativen werden viel von Europa verlangen, weil sie wissen, dass dieses Amerika geschwächt worden ist in den letzten 4 Jahren. Die Liberalen werden vielleicht weniger peremptorisch auftreten, aber sie werden vielleicht noch mehr intern sich auf die Reparatur des Landes konzentrieren müssen. So oder so, egal wie die Wahl ausgeht, egal welche Tendenz gewinnt, wird Europa mehr auf sich gestellt sein in einer Landschaft, die ungleich gefährlicher ist für es als noch vor 4 Jahren.
Und das wird uns auch weiter beschäftigen im Deutschlandfunk. Das war unsere Sendung zur Diskussion. Herzlichen Dank an unsere Diskutanten und Diskutantinnen. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer.
Das war die Sendung zur Diskussion. Zündelnder Präsident, brennende Straßen. Die USA zwischen Trump und Alltagsrassismus. Es diskutierten Katja Ridderbusch, freie Journalistin, Constanze Stelzenmüller, Brookings Institution, Johannes Farwig, Universität Halle-Wittenberg, Dominik Wullers, Bundeswehr. Die Diskussionsleitung hatte Markus Pindur.